Ja, ich grüße euch auch ganz herzlich. Ist es angeschaltet? Ihr hört mich? Okay. Höher? Besser. Ich hatte zu dem Zeitpunkt aber noch nichts gesagt. Ja, ich muss sagen, das war jetzt vorhin, das letzte Jahrhundert war keine Drohung von mir. Also das war mehr als ein kleiner Joke zu verstehen. Das, was ihr hier vorne seht, hat so ein Stück weit auch mit der Predigt heute Morgen zu tun. Wer weiß, was das ist hier vorne? Wie nennt man das? Ein Pharisäer, genau. Es geht um Pharisäer heute Morgen. Und ich lese uns einen bekannten Text einmal vor und möchte das auch mit der Nachfolge verbinden. Wer eine Bibel hat und mitlesen möchte, das wäre im Lukas-Evangelium, Kapitel 7, Abvers 36, folgende. Lukas 7, 36, folgende. Es bat ihn aber einer der Pharisäer, dass er mit ihm essen möchte. Und er ging in das Haus des Pharisäers und legte sich zu Tisch. Und siehe, da war eine Frau in der Stadt, die eine Sünderin war. Und als sie erfahren hatte, dass er in dem Haus des Pharisäers zu Tisch liege, brachte sie eine Alabasterflasche mit Salböl, trat von hinten an seine Füße heran, weinte und fing an, seine Füße mit Tränen zu benetzen und trocknete sie mit den Haaren ihres Hauptes. Dann küsste sie seine Füße und salbte sie mit dem Salböl. Als aber der Pharisäer, der ihn geladen hatte, das sah, sprach er bei sich selbst und sagte, wenn dieser ein Prophet wäre, so würde er erkennen, was das für eine Frau ist, die ihn angerührt, denn sie ist eine Sünderin. Und Jesus antwortete und sprach zu Simon, ich habe dir etwas zu sagen. Er aber sagte, Lehrer, sprich. Ein Gläubiger hatte zwei Schuldner. Der eine schuldete 500 Denare, der andere aber 50. Da sie aber nichts zahlen konnten, schenkte er es beiden. Wer nun von ihnen wird ihm am meisten lieben? Simon aber antwortete und sprach, ich denke, mit dem, dem er das meiste geschenkt hat. Er sprach zu ihm, ich denke, wie gesagt, er das meiste geschenkt hat. Er aber sprach zu ihm, du hast recht geurteilt. Und sich zu der Frau wendend, sprach er zu Simon, siehst du diese Frau? Ich bin in dein Haus gekommen, du hast mir kein Wasser für meine Füße gegeben. Sie aber hat meine Füße mit Tränen benetzt und mit ihren Haaren getrocknet. Du hast mir keinen Kuss gegeben, sie aber hat, seitdem ich hereingekommen bin, nicht abgelassen, meine Füße zu küssen. Du hast mein Haupt nicht mit Öl gesalbt, sie aber hat mit Salböl meine Füße gesalbt. Deswegen sage ich dir, ihre Sünden sind vergeben, denn sie hat viel geliebt. Wem aber wenig vergeben wird, der liebt wenig. Er sprach zu ihr, deine Sünden sind vergeben. Und die mit zu Tische lagen, fingen an, bei sich selbst zu sagen, wer ist dieser, dass er auch Sünden vergibt? Er sprach zu der Frau, dein Glaube hat dich gerettet, geh hin in Frieden. Ein bekannter Text. Vor doch schon einer ganzen Reihe von Jahren war eine Evangelisation, wo ich unterwegs war im Ruhrgebiet. Wir waren mit dem Zelt dort in einer recht großen Stadt, die möchte ich aus einem bestimmten Grund jetzt nicht nennen. Wir hatten nur eine Evangelisation abends, also keinen Straßeneinsatz tagsüber, sodass ich tagsüber Müßiggang hatte. Das war nie so einfach. Also ich bin ein Macher, ich bin am liebsten in Bewegung, am liebsten habe ich dann noch einen Busseinsatz dabei. Da fühle ich mich wohl, aber so den ganzen Tag da irgendeiner Wohnung zu sein und da Trübsal zu blasen, das war nicht so meine Sache. Und so war ich dankbar, dass eine Frau mich aus dieser Gemeinde, eine Frau mittleren Alters, ansprach und fragte, ob ich nicht mit ihr in einen weiteren Ort, das war so etwa 20 Kilometer weit weg, fahren könne. Dort sei ihr Vater in einem Seniorenheim und es ging ihm sehr schlecht. Es wäre davon auszugehen, dass er sich auf seinem letzten Wegstück befände. Sie wolle mich am nächsten Tag abholen und mit mir zusammen dahin fahren. Gesagt, getan. Ich war für diese Abwechslung, wie gesagt, froh. Auf dem Weg ins Seniorenheim sprach sie über ihre Geschichte. Sie war sehr offen. Sie sprach davon, dass sie viele, viele Jahre als Prostituierte gearbeitet hatte, dass sie Alkohol und Drogen fast zugrunde gerichtet hat. Und am Tiefpunkt ihres Lebens, da war es in dieser Stadt, wo sie lebte, dass ein junger Mann sie zu einer Evangelisation einlud. Einfach mit einem Flyer, einem Zettel, ohne groß was zu sagen. Der drückte dieser Frau hier diese Einladung in die Hand. Und sie kam tatsächlich. Sie kam in die Gemeinderäume dieser Gemeinde. Es war damals kein Zeltevangelisation. Sie hörte sich diese Botschaft an und diese Frau bekehrte sich. Sie sagte, das ist jetzt schon einige Jahre her und ich habe in dieser Gemeinde eine geistliche Heimat gefunden, aber sie brauchte, wie sie sagte, Jahre, um das zu verarbeiten, was sie in ihrem alten Leben erlebt hat. Immer wieder, so sagte sie, muss ich mit den Bildern der Vergangenheit kämpfen. Der Gang in die Gemeinde zu den seriösen Geschwistern, die dort sitzen, die konnten sich überhaupt nicht vorstellen, was ich für ein Leben geführt habe. Die, die aus den frommen Häusern kamen, die aufgewachsen sind, behütet, bewahrt, und mittendrin eine Frau, die über Jahre der Prostitution nachging. Sie sagte, Rudolf, manchmal hatte ich das Gefühl, dass die Blicke dieser Geschwister, so lieb sie waren, bis in meine Seele hineingingen. Oft konnte sie den Scham über Jahre oder lange Zeit nicht ablegen und sie fühlte sich, auch nachdem sie sich bekehrt hatte, als Abschaum. Sie war eine Gezeichnete vom alten Leben und sie trug neues Leben in sich. Ist nicht so einfach. Das alte Leben war irgendwo noch in ihr, das konnte sie nicht ablegen. Diese ganzen Eindrücke, das, was sie erlebt hatte, kam doch immer wieder einmal hoch. Ihr Lieben, die Begegnung mit dieser Frau fiel mir in der Vorbereitung zu diesem Text ein und es passt ja auch irgendwie. Und ich habe mich in der Vorbereitung zur Predigt in dieser Gemeinde noch einmal erkundigt, was diese Frau denn macht, jetzt nach den vielen Jahren. Man erlebt das ja oft, da bekehren sich Menschen in einer gewissen Euphorie und dann kommt man nach Jahren dorthin nicht mehr da. Irgendwo gestrandet, untergegangen. Bei dieser Frau war es so, dass sie eine Zeit lang wegblieb. Sie hatte ein Tief. Aber sie kam wieder. Sie kam auch wieder zurecht und ein Verantwortlicher der Gemeinde sagte zu mir, sie hat auch eine Aufgabe in unserer Gemeinde gefunden und sie macht mit. Nächste Folie. Siehe, dieser Mensch ist ein Fresser und Weinsäufer, ein Freund der Zöllner und Sünder. Das war die Beurteilung dieser geistlichen Führerschaft. Trotz dieser Beurteilung der geistlichen Führerschaft lud ein solcher Pharisäer mit Namen Simon Jesus in sein Haus ein. Warum tat er das? Seht, die Motivation war sicherlich seiner Korrektheit geschuldet. Denn es gehörte zu einer pharisäischen Korrektheit, diese Wanderprediger, dieser Rabbinen Gastfreundschaft zu gewähren. Das war Vorschrift, genauso wie das Opfer zu geben. Vorschrift. Wir wollen ihm spekulativ mal keine anderen Beweggründe jetzt unterstellen, doch eins wird deutlich, und das wird ja auch vom Herrn später ausgesprochen, eine Einladung aus Liebe war das nicht. Denn Simon blieb sehr wortkarg und seine erzwungene Gastfreundschaft hatte mehr äußeren Charakter, denn sie reduzierte sich auf ein Minimum dessen, was üblich war. Mehr nicht. Die Szenerie, man lag zum Essen und Diskutieren zu Tisch, als es zu dieser Begegnung der Welten kam. Eine stadtbekannte Frau betrat wortlos die nur für Männer zugelassene Runde und machte sie mit offenem Mund sprachlos. Das ist ja verrückt, wir lesen das einfach nur, aber wenn wir die gesellschaftliche und geschichtliche Situation der damaligen Zeit daran denken, war das ein Novum. Niemand hielt diese weinende Frau auf, die jetzt von hinten an Jesus herantrat, mit ihren Tränen seine Füße benetzte, ihre Haare öffnete. Auch das ein No-Go. Und mit ihren Haaren seine Füße trocknete. Unablässig küsste sie die Füße Jesu und salbte dann mit diesem kostbaren Öl, eigens dafür mitgebracht, seine Füße. So. Simons Gedankenwelt stand Kopf. Denn diese Frau übertraf quasi alles, was ihr an Grenzen auferlegt war. Dieser Simon, der in seiner eigenen, und jetzt kommen wir langsam zu uns, in seiner eigenen geordneten Welt lebte, in seinem Rahmen, der sich auch auf dem Weg in den Himmel wähnte. Er hatte keinen blassen Schimmer von der Motivation dieser Stadtbekannten, nehmen wir mal an, es war eine Prostituierte, die aus Liebe diese ganze Etikette übertrat. Wir können uns vorstellen, was das für die Frau bedeutete, was diese Frau auf sich nahm in diesem Moment. Einzig und allein um ihn ging es ihr. Umsonst nichts. Die Peripherie war ihr völlig egal. Sie hatte nur einen Fokus und das war dieser Herr. Wisst ihr was? Sie wusste, wenn ich ihm auf der Straße begegne, der wird nicht die Seite wechseln. Der wird nicht über mich tuscheln, hinter vorgehaltener Hand. Der wird nicht meine Schlechtigkeiten aufzählen. Seht, diese Frau kam zur letzten Instanz, zu dem, von dem sie alleine Absolution, katholisch mal Vergebung erwartete, weil in ihm ihr der Himmel ganz nah war. Jesus Christus war ihre einzige und letztlich auch letzte Chance, mit ihrem vergangenen Leben aufzuräumen, um einen freien Blick nach vorne zu bekommen. Das hatte diese Frau damals auch begriffen. Die war am Ende. Kairos. Genau zu diesem Zeitpunkt hat es Gott geschenkt, dass dort ein Mitarbeiter dieser Gemeinde, dieser Frau, etwas in die Hand drückte. Vielleicht mit großer Angst. Und sich vielleicht innerlich sagte, hoffentlich fragt diese Frau nicht nach. Und greift nur den Flyer und geht. So war es ja auch. Kairos. Es war ein Zeitpunkt, wo Gott diese Frau ansprach. Es ist Jahre her. Hans kennt diese Person. Wir waren in einem Gebiet missionarisch unterwegs, viele Jahre. Und wir hatten Kontakt zu einem Mann bekommen, den haben wir immer beackert und beackert, aber der ging immer. Und dann waren wir an einem Abend zu einer Bibelstunde zusammen und da war er auch. Plötzlich während der Bibelstunde, er hatte immer noch keine Entscheidung getroffen, stand er auf und geht raus, wortlos. Kein Mensch wusste, warum er das tat. Bevor er jedoch die Tür zumachte, blieb er in der Tür stehen, machte die Tür von innen zu, kam zurück und sagt, es geht nicht. Ich kann jetzt nicht rausgehen. Ich spüre in diesem Moment, wenn ich diese Tür hinter mir schließe, war es das. Und er bekehrte sich. Verrückte Sache, oder? Kairos. In diesem Moment. Diese Frau wäre nie zu dieser geistlichen Größe eines Simons gegangen, nie. Ich stelle dir die Frage, gibt es Menschen in diesem Dorf, die zu dir kommen, weil sie ein Problem haben? Nicht, weil du fromm bist. Das lassen wir erstmal weg. Kommen sie zu dir, weil sie spüren, da bin ich gut angenommen? Da werde ich nicht gleich fromm zugetextet? Ich bin seit einem Jahr in einem Seniorenheim im Seelsorge- und im Besuchsdienst. Ich bin in diesem ganzen Jahr damit beschäftigt, Beziehungen aufzubauen zu diesen alten Menschen. Da gibt es viele, die sind nicht gläubig. Da kann ich nicht mit der Bibel unter dem Arm reinkommen, was frommes Lesen, Gebet sprechen und Tschüss sagen, sondern da geht es um Seelsorge. Und die ist manchmal ganz profan, die kann sehr unfromm sein, diese Seelsorge. Meistens ist sie sogar diakonisch. Mal eine Besorgung machen, mal eine Fernsehzeitung kaufen. Der eine wollte gern mal ein Brötchen, ein Stück Fleischwurst essen. Sagt er, das kriege ich hier nie. Ich habe es ihm besorgt. Und er ist offen. Seht, darum geht's. Zu diesem Mann wäre sie nie gekommen, denn sie wusste, der verurteilt mich nur mit seiner Frömmigkeit, denn das Wort Gnade kennt er nicht. Simon ruft in diesem Moment im Eindruck der ganzen Szenerie seine ganze Vorverurteilung und seine ganze Arroganz ab, indem er sagt, wenn dieser ein Prophet wäre, dann hätte er den Durchblick, dann wüsste der doch, was das für eine Tante ist. Da ist Arroganz, das ist Verurteilung. Simon, ich habe dir etwas zu sagen. Mehr nicht. Das steht jetzt im Raum. Diese Aussage Jesu durchbricht wie ein Hammerschlag seine Gedankenwelt und lässt ihn innehalten. Und er hört sich von Ferne sagen, sprich Lehrer, mehr nicht. Und jetzt erzählt Jesus Christus ein Gleichnis. Es ist das Gleichnis dieses Gläubiger, der zwei Schuldner hatte. Ich muss es nicht wiederholen. Dem einen vergibt er, erlässt er 500, dem anderen 50. Und er fragt dann, wer von ihnen wird denn wohl mehr lieben? Seht, das Gleichnis ist von der Anwendung her selbstredend, oder? Ist doch klar. Warum diese Frage? Und Simon war kein Dummkopf und trotzdem antwortet er, das werden wir gleich sehen, sehr vorsichtig, weil er irgendwie unsicher ist, wie das weitergeht. Denn er sagt, ich denke, das ist so. Er sagt, ich denke dem, der mehr geschenkt hat. Also er ist unsicher geworden. Simon erschrickt darüber, dass er diesen Wanderprediger irgendwo falsch eingeschätzt hat. Er ahnt, auf was Jesus Christus hinaus will. Jesus Christus spricht zu ihm, du hast recht geurteilt. Eingebunden in dieses Beispiel kommt dann die Frage an Simon, die für ihn mehr als herausfordernd ist und ihn letzten Endes demaskiert. Simon, siehst du diese Frau? Simon, und das ist zwischen den Zeilen zu lesen, rufe jetzt nicht ab, was du an ihr sehen willst. Simon, sieh nicht mit Verachtung auf diese Frau. Mit ihrem Sündenkatalog, den du sicher aufzuzählen weißt. Simon, sieh in ihr zuerst den Menschen. Ich habe vor ein paar Jahren einen Menschen beerdigt, der war für sein Umfeld sehr schwer. Das war ein Alkoholiker. Der hat sich mit der ganzen Familie zerstritten. Und im Vorgespräch hatte ich so das Gefühl, jeder war froh, dass er weg ist. Und viele, die zur Beerdigung kamen, wussten, was das für ein Mann war. war natürlich neugierig, was wird jetzt der da vorne sagen. Ich habe über die Würde dieses Menschen gesprochen. Und es war für mich eine Predigt für die, die vor mir saßen. Die Würde eines Menschen, selbst wenn er gesoffen hat. Die Würde eines Menschen, auch wenn er in solcher Sünde gelebt hat. Wo kommt das denn her? Was bewegt denn einen Menschen? Das weiß ich doch nicht. Das wissen wir alle nicht. Wie ist ein Mensch dahin gekommen, wo er jetzt ist? Ich kann keine Vorverurteilung machen, weil ich den Menschen nicht kenne. Das war die Beerdigung, wo ich von Außenstehenden die meiste Reaktion drauf bekommen habe. Ich habe den Mann nicht in den Himmel geredet, sondern ich sprach von der Würde auch seiner Person, auch in seinen Schwierigkeiten. Simon, sieh in ihr zuerst den Menschen. Simon, hörst du ihren inneren Schrei nach Menschlichkeit, nach Geborgenheit, nach Vergebung? Simon, jammert dich überhaupt ihre Erbärmlichkeit? Schockiert jetzt das nächste Bild. Ich stelle mal die Frage, kennt den noch einer? Kennt den Menschen noch einer? Ja, so zwei, drei. Rocky. Rocky war unterwegs mit dem Panikorchester von Udo Lindenberg. Stell euch mal vor, hättest du Mut, diesem Mann ein Traktat in der Fußgängerzone in die Hand zu drücken? Ja, ich denke, da hätten schon manche Schwierigkeiten, oder? Wenn der mit seinen Ketten dort ankommt, eine Kippe im Mundwinkel und rasselnd und total tätowiert, Irokesenschnitt. Und da war ein junger Mann, der hat es gemacht. Ähnlich wie bei dieser Prostituierten vom Anfang. Einladung in eine Gemeinde, noch nicht mal eine Evangelisation. Könnt ihr euch vorstellen, wenn jetzt die Tür da hinten aufgeht und der Typ kommt rein und nimmt hier vorne Platz? Das lief aber so. Und er kam jeden Sonntag. Der bekehrte sich. Der wurde erwachsen getauft. Der hat eine Menge Menschen zum Glauben geführt, die wir, du und ich, nie erreicht hätten. Dieser Mann war echt eine Riesenbeerdigung. Er starb an Krebs. Ein hervorragendes evangelistisches Zeugnis. Und dann kam sein Buch raus, Rocky, der Mann mit der Maske. Ich war damals im Verlag beschäftigt. Dieses Buch hatte innerhalb kürzester Zeit eine wahnsinnige Auflage. Und wisst ihr, was das Schlimmste war? Dass die frommen Christen gesagt haben, wer weiß, ob der echt ist. Furchtbar. Wer weiß, ob der echt ist. Nächstes Bild. Kennt ihr die Frau? Das ist die Nina Hagen. Stellt euch mal vor, die würde hier mit euch Abendmahl feiern. Das ist eine Herausforderung, oder? Ich habe jetzt extra für die Predigt einiges von dieser Frau noch einmal gelesen. Diese Frau ist gläubig. Die ist anders als du und ich. Rocky auch. Aber diese Frau hat ein klares Zeugnis für Christus. Sie war in Marburg, in der Johanne, in der, weiß ich jetzt nicht, wie die Kirche heißt, diese große Kirche, und hat über ihren Glauben gesprochen. War da jemand von euch auch da? Natürlich. Hier haben wir unser Kastendenken. Und hier sind wir wie dieser Simon. Wir tun uns schwer damit. Simon, nächste Folie. Hast du die Liebe zu mir wahrgenommen, die sie zu dieser Unmöglichkeit getrieben hat? Und wie sie dadurch alle Grenzen überwand? Simon, siehst du nicht in der menschlichen Schwachheit dieser Frau deine eigene Hartherzigkeit und Sünde, die dir letzten Endes den Himmel versperrt? Simon, du hast mich vielleicht aus Neugierde in dein Haus geladen und auch deine Vorwürfe über mich bestätigen zu lassen. Und ich denke daran, was du eben über mich gedacht hast. Ich habe es als laute Sprache vernommen. Aber Simon, ich habe auch die lautlose Sprache dieser Frau gehört, die in ihrer großen Liebe zum Ausdruck gekommen ist. Simon, willst du wirklich in der Tiefe wissen, wer ich bin? Simon, dann schau auf diese Frau und was sie mir getan hat. Simon, sieh auf diese Frau, die verstanden hat, dass die Gnade und Wahrheit und das Reich Gottes in mir gekommen und geworden ist. Simon, dieser Frau, nächste Folie, sind die Sünden vergeben, denn sie hat viel geliebt. Wem aber wenig vergeben wird, der liebt wenig. Sehr spannender Moment jetzt für uns. Du liebest in frommen Familien Geborenes und in Gemeinden Aufgewachsenes und in das gemeindliche Angebot durchlaufendes Menschenkind. Pass auf, dass du diesen Vers nicht falsch verstehst. Denn sie saßen vor mir in den vielen seelsorgerlichen Gesprächen, wenn ich mit den Zelten in Gemeinden war, wo die Frommen in Glaubensnöte gekommen waren. Die, die in der Gemeinde solche beneideten, die sich nach einem wirklich sündigen Leben bekehrt hatten und dann so richtig durchgestartet sind. Die beim Zeugnisgeben von einem sündigen Leben berichten konnten, von Drogen und Schlechtigkeiten mit Frauengeschichten, und sie hatten nichts vorzuweisen. Es war wie bei den Söhnen in Lukas 15, während der eine Wein, Weib und Gesang frönte, blieb der andere gesittet zu Hause, war äußerlich zumindest dabei und innerlich weit weg. Seht, es stimmt. Es gibt viele Geschwister, die aus tiefer Sünde befreit sind und befreit wurden und einen außergewöhnlichen Weg gegangen sind. Aber es gibt sicher viel mehr, die in behüteten und christusgläubigen Elternhäusern und Umfeld aufgewachsen sind und auch ihren Platz eingenommen haben in der Gemeinde. Treue Mitarbeiter sind, ihren Glauben treu leben. Denn wie heißt es, nächste Folie am Ende, Jesus sagt zu dieser Frau eben nicht, deine Liebe zu mir hat dich gerettet, sondern dein Glaube. Und noch etwas zum Ende. Die wenigsten unter uns passiert das eine noch das andere. Sie können sich weder mit dem einen noch mit dem anderen Beispiel auch zusammentun. Es stimmt im Blick auf die geistliche Führerschaft, sagt Jesus in Matthäus 21, 31, wahrlich, ich sage euch, die Zöllner und Huren kommen eher ins Reich Gottes als ihr, hartes Wort. Und er sagt in der Bergpredigt zu seinen Jüngern, wenn eure Nachfolge nicht vortrefflicher ist als die der Pharisäer und Zöllner, werdet ihr nicht ins Himmelreich kommen. Seht, wir alle haben unsere Geschichten, du und ich. Wir haben alle unser Portfolio, wir haben alle unser Leben durchzogen mit Stärken und Schwächen. Wir kennen unsere Neigung zur Selbstgerechtigkeit und wir sind manchmal erschrocken über das, was noch in uns ist, was da noch schlummert, wo wir denken, das hätten wir längst unter den Füßen. Was können wir aus diesem Text mitnehmen? Kommen wir heraus aus unserem Vergleichsdenken, verbunden mit Balken und Splittern, und denken wir daran, Jesus Christus redet mit einem jeden Einzelnen über seine Schuld, nicht über die der anderen. Und ein letztes, was ich mitnehmen will, wer kennt nicht seine eigene Selbstgenügsamkeit, des eigenen Glaubens, die gewohnten Gleise, die den kontrollierten Glaubensweg bestimmen, diese rationale Liebe zu Jesus ohne Varianten. Ich habe wider dich, dass du diese erste Liebe verlassen hast. Überdenken wir diesen Text im Blick auf uns, hin zu einer emotionalen Liebe, die Jesus im Fokus hat, eine Liebe, über die wir noch staunen können und anbeten über die Errettung, die er uns schenkt. Letztes Bild. Das fasst das nochmal zusammen. Es ist über 20 Jahre her. Da heiratete der norwegische Kronprinz Hakon die bürgerliche Mette Marit. Das ist ein Bild der Hochzeit vor genau 20 Jahren. Das war damals eine sehr umstrittene Verbindung, weil die zwielichtige Vergangenheit von Mette Marit bekannt war. Drogen, Männergeschichten. Und ausgerechnet sie sollte Thronfolgerin werden. Die Frage, die sich damals viele stellten, im Vorfeld zu dieser Hochzeit ging das alles nochmal durch die Boulevardpresse durch. Da wurde nochmal alles, der ganze Schlamm aufgewühlt, das diese Frau auch in ihrem Leben hinter sich hatte. Und jetzt die Hochzeit. Der Bischof Gunnar Stahlset hat diese Trausprache gehalten. Und jeder wollte jetzt wissen, wird es wie immer sein? Wird man einfach schweigen über das alte Leben dieser Frau? Und dieser Gunnar Stahlset, dieser Bischof, dieser Prediger, er hat genau die Flucht nach vorne eingetreten. Er hat bei dieser Predigt dort bei der Trauung offen und ausführlich über das Leben dieser Frau gesprochen, über den Lebenshunger dieser Frau, ihre Irrwege, aber auch ihre Reue und das Stellen der Verantwortung zu ihrem Leben und das Abbittetun, meine ich jetzt noch nicht mal christlich. Seht, so wurde aus Mette Marit mit dieser gewaltigen Vergangenheit eine Prinzessin. Und ich denke, das schließt das alles zusammen. Amen.